Lektionen aus Jakobus Leben. Mit diesem Thema beginnen wir eine neue Serie von Auslegungspredigten durch den Jakobusbrief. Bevor wir also die Lektionen aus Jakobus Brief gewissenhaft und ausführlich behandeln, wollen wir uns heute erst einmal genauer anschauen, wer ist eigentlich dieser Jakobus? Der Jakobusbrief, er beginnt mit der Nennung des Autors, wie gewöhnlich in Briefen. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Wer ist nun dieser Jakobus? Das ist natürlich allgemein gut zu wissen, wenn man einen Brief liest, ihn zuordnen zu können. Aber ich bin außerdem der Meinung, dass wir den Brief und die Aussagen in dieser Schrift wesentlich besser und besser verstehen, wenn wir etwas näher betrachten, wer Jakobus war und was sein Leben ausmachte. Darum also diese erste Predigt in der Reihe Lektionen aus Jakobus Leben. Und wir werden unterschiedliche Schriftstellen betrachten, um uns ein bisschen ein Bild zu machen, wer dieser Jakobus eigentlich ist. Obwohl wir bestimmt noch einiges mehr betrachten könnten, will ich mich heute konzentrieren auf drei Lektionen: Glaube, Weisheit und Liebe. Erstens, Glaube vom Prinzen zum Knecht. Vom Prinzen zum Knecht. Der Verfasser ist nicht Jakobus, der Jünger Jesu und Bruder von Johannes, sondern dieser Brief, er stammt aus der Feder des Halbbruders Jesu. Als Jesus in der Synagoge in Nazareth, seiner Heimatstadt, predigte, da wundern sich die Leute über seine Worte und auch über die Macht, die er hat. Und sie sagen in Markus 6, Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus hatte also 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Jesus war ihr ältester Bruder, wenn auch nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist gezeugt. Der älteste Halbbruder. Jakobus war, weil er hier zuerst genannt wird, vermutlich der Zweitälteste. Und wir können uns vorstellen, er hatte eine außergewöhnliche Kindheit. Wie muss es gewesen sein, im Haus von Josef und Maria aufzuwachsen, zusammen mit Jesus? Dem Bruder, der niemals eine Sünde getan hat, der niemals unmoralisch, gemein oder ungerecht gehandelt hat. Er hat Gott und seinen Nächsten, seine Mitmenschen immer in rechter Weise geliebt, war immer barmherzig und geduldig, immer treu und zuverlässig, sogar gegenüber seinen Brüdern. Wie muss es für Jakobus gewesen sein, so einen großen Bruder zu haben? Kannst du dir vorstellen, wie die Familie zusammensaß und Josef von dieser außergewöhnlichen Geburt Jesu berichtete, nicht als Weihnachtsgeschichte, sondern als Familiengeschichte. Und Jakobus, er hörte von klein auf diese Geschichten von der Geburt, von der Engelserscheinung Gabriels, von dem Besuch der Hirten und der Weisen, von der Verkündigung der Prophetin Hanna und der Freude des Priesters Simeon. Er wusste von der Verfolgung Herodes und den Verheißungen auf die Rettung durch Jesus, den Messias, seinen Bruder. Ja, er soll das Königreich wieder aufrichten, sein Volk befreien. Jesus ist der rechtmäßige Erbe auf den Thron in der Stammesfolge Davids. Und das wird auch Jakobus gewusst haben. Trotz der Armut, Josef, der Vater, er war ein Zimmermann. Aber sie wussten, wir gehören zur Familie Davids. Und wir sind sogar eigentlich die rechtmäßigen Erben. Und nach all den Verheißungen wussten sie, Jesus, er wird König sein. Er wird die abgebrochene Königsherrschaft des Hauses Davids wieder aufrichten. Doch das Verhältnis war nicht so ganz einfach zwischen Jesus und seinen Brüdern. Einer der bekanntesten Stellen hierzu finden wir in Johannes Kapitel 7. Hier lesen wir in den ersten 7 Versen. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Inwiefern glaubten seine Brüder nicht an ihn? Sind sie hier sarkastisch und unterstellen ihnen eine falsche Ruhmsucht? Du willst doch bekannt sein, du willst doch groß rauskommen. Unterstellen sie ihm hier eine Angeberei? Oder wollen sie ihm hier einen ernst gemeinten Rat geben, was er tun sollte? Ich hielt es bisher immer für eine ironische, für eine zynische Bemerkung. Aber ich glaube mittlerweile, dass sie Jesus wirklich erklären wollen, was er tun soll. Sie glaubten durchaus an seine Kraft und an seine Werke und sie glaubten auch an seine Berufung und an sein Königtum, das ihm zusteht. Aber sie glaubten nicht an seine Urteilskraft. Sie vertrauten seinem Plan und seinem Vorgehen nicht. Sie glaubten nicht, dass er weise ist in dem, was er tut. Dass er überhaupt weiß, was er tut. Er sollte die Öffentlichkeit suchen. Er sollte in die Hauptstadt gehen. Er sollte bekannt werden. Jesus, du musst dich dieser Welt präsentieren. Du musst diese Zeit nutzen. Hier in Galiläa zu predigen und Kranke zu heilen, das bringt dich doch niemals zum Ziel. Wenn du auf den Thron Davids willst. Sie wissen, dass ihm ein Königreich zusteht und sie drängen ihn, loszugehen und bekannt zu werden und seine Kraft in Jerusalem zu zeigen, sonst wird das nichts. Aber Jesus ist nicht bereit, sich von ihrer Weltweisheit und ihren politischen Strategien führen zu lassen. Jesus ist der Erstgeborene, er ist der Erbe des Thrones Davids, aber seine Brüder, seine eigene Familie will sich nicht von ihm führen lassen, will sich nicht vor ihm beugen. Sie glauben, dass er der König ist, aber sie folgen ihm nicht. Sie trauen seinem Rat und seinem Urteil nicht. Sie wollen ihn benutzen zu ihrem eigenen Vorteil. Ja, wenn Jesus König wird, oh, dann sind wir rechtmäßig Prinzen. Glaubt ihr nicht, dass das den Brüdern Jesu durchaus bewusst war? Wir werden Prinzen sein. Uns steht rechtmäßig zu, Prinzen genannt zu werden. Wir gehören auch in diese Erbfolge Davids. Wenn Jesus König sein wird, oh, wer werden wir dann sein? Oh, bestimmt werden wir hohe Positionen bekommen. Würden und Ehrenpositionen, Ratgeber des Königs, Feldherren, Aufseher. Oh, das kann man sich gut vorstellen. Tatsächlich gehen sie auch am Anfang mit Jesus mit. Es zeigt, wie sie durchaus davon ausgehen, er hat eine besondere Mission. Er hat einen besonderen Auftrag. Sie gehen mit, wir finden das in Johannes 2 nach der Hochzeit von Kana, dass sie mit ihm ziehen von Galiläa, dass sie mit ihm ziehen von Nazareth nach Kapernaum. Zusammen mit seinen ersten Jüngern Doch irgendwann kommt es zum Bruch. In Markus 3, Vers 21, da wollen sie ihm aus seinem ununterbrochenen Dienst herausreißen. Sie wollen ihn greifen, heißt es. Und sie sagen, er ist von Sinnen. Markus 3, Vers 21. Er ist von Sinnen. Er die ganze Zeit heilt er und predigt er und er gönnt sich keine Pause. Er veräußert sich. Sie waren offensichtlich der Meinung, Jesus, du übertreibst. Du handelst unklug. Du haushaltest nicht recht mit deinen Kräften. Sie glauben, er handelt unklug. In der Sorge um Arme und Kranke, sich so völlig hinzugeben, anstatt eine Strategie zu entwickeln, wie er das Königreich Israels wieder aufrichten kann, wie er den Thron Davids besetzen kann. Und wenig später, im gleichen Kapitel, ab Vers 31, da lesen wir, und es kamen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Seine Brüder und sogar Maria, seine Mutter, sie stehen draußen. Sie lassen ihn rufen. Und wisst ihr, was uns das sagt? Sie hörten nicht zu, was er sagte. Sie waren nicht bei ihm. Sie hörten nicht, wenn er lehrte und wenn er predigte. Sie standen draußen und sie lassen ihn rufen. Sie sind nicht bei ihm. Sie hören nicht auf das, was er zu sagen hat, sondern sie wollen ihn belehren. Sie wollen ihm sagen, was er zu tun hat. Ja, sicherlich wollten sie das Beste für ihn. Es war gut gemeint. Aber sie verstehen nicht, dass der Messias ein anderer König ist, als sie es sich vorstellen. Und dass sie selbst als Angehörige auf diesen König hören und sich vor ihm beugen müssen. Nicht nur alle anderen. Auch sie, die zu dieser königlichen Familie gehören, sie müssen sich beugen vor Jesus, dem König. Er ist auch ihr Herr. Jesus muss sich also von ihnen absondern, weil sie nicht bereit sind, auf ihn zu hören und zu verstehen, dass er die Worte Gottes spricht. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören. Wer den Willen Gottes tut, er spricht die Worte Gottes. Aber seine eigene Familie will nicht tun, was er sagt, sondern ihm gebieten, was er zu tun hat. Sie vertrauten auf ihre eigenen überhöhten Ansichten, sie vertrauten auf ihre eigene Weisheit und nicht auf Jesus und sein Wort. Jakobus und die anderen Brüder ziehen also nicht mehr mit Jesus mit. Und dann reist Jesus ein letztes Mal nach Jerusalem. Er wird von den Priestern gefangen genommen, er wird verurteilt und er wird von den Römern unter dem Statthalter Pilatus gekreuzigt. Und wisst ihr, was die Anklage ist? Jesus von Nazareth, König der Juden. Er wird verurteilt wegen Hochverrats. Weil er der König der Juden sein soll. Maria steht auf Golgatha, direkt unter dem Kreuz. Aber wo waren eigentlich seine Brüder? Wo war Jakobus? Wahrscheinlich in Galiläa geblieben. Jesus sagt noch vom Kreuz hängend zu Johannes, seinem Jünger, Er solle Maria als seine Mutter annehmen. Und zu Maria sagt er, sie solle den Johannes als Sohn aufnehmen. Mutter, siehe dein Sohn. Jakobus war nicht da. Der zweitälteste Sohn, er war nicht da, dass er sich um seine Mutter kümmern könnte. Doch nach der Auferstehung weist Jesus seine Jünger an, nach Galiläa zu gehen. Dort will er sie treffen. Das sagten auch die Engel schon, die im leeren Grab waren. Er wird euch in Galiläa vorangehen. Und dort trifft er die Jünger wieder als Auferstandener und auch noch anderen Zeugen. Unter anderem erschien er wem? Jakobus, seinem Bruder. Paulus erwähnt es in 1. Korinther 15, Vers 7. Jesus, der Auferstandene, er erscheint Jakobus. Wir wissen von keinen weiteren Einzelheiten, aber das muss Jakobus zutiefst erschüttert haben. Bis zu diesem Moment wird er sich gedacht haben, ach Jesus, hättest du bloß auf mich gehört. Hättest du bloß meinem Rat gefolgt. Hättest du bloß mir vertraut. Ich hätte dich zum König gemacht. Schließlich hatte ich recht. Dein Weg und dein Verständnis brachten dich in den Tod. Aber dann steht der auferstandene Jesus vor ihm. Könnt ihr euch das vorstellen? Er rennt gerade, spaziert gerade aus dem Haus, muss irgendwie eine Verpflichtung tun. Und plötzlich der auferstandene Jesus, der zu ihm sagt, Jakobus, kleiner Bruder, ich bin es. Und das ganze Weltbild von Jakobus bricht in sich zusammen. Jakobus lernt hier, seine eigene Weisheit zu verwerfen und zu bekennen, ja, Jesus, du hast recht. Oh, wie blind bin ich gewesen. All meine Gedanken, all meine Vorstellungen, all meine Pläne, all meine Sicht der ganzen Welt, es bricht zusammen, es kollabiert vor dem auferstandenen Jesus. Gott hat dich zum Messias und König bestimmt. Er hat dich auferweckt von den Toten. Was auch immer ich sagte, ich bereue es. Von nun an will ich auf dich hören, Jesus. So oder so ähnlich muss seine Bekehrung ausgesehen haben. Eine wirkliche Umkehr. Nicht nur äußerlich, sondern inwendig, dass er abkehrt von all seinen bisherigen Gedanken und Plänen und Überzeugungen und sich hinwendet und bereit ist, auf Jesus zu hören und ihm zu vertrauen und ganz neu zu erkennen, wer Jesus ist. Von da an ist Jakobus ein neuer Mensch. Denn er ist bei der Himmelfahrt Jesu dabei. Nicht in Galiläa, sondern in Jerusalem. Und bei den ersten Gebetstreffen der Gemeinde in Jerusalem, in dem Saal, in dem sie sich treffen, wer ist dabei? Jakobus. Nun ist er bereit, Jesus ganz zu folgen, als seinem König und seinem Herrn. Jakobus ist zum Glauben gekommen, er hat sich bekehrt. Er kehrte um von seiner früheren stolzen Denkweise und er vertraut ganz auf Jesus. Es ist ein Wandel vom Weltprinzen zum Knecht Gottes. Der Glaube macht ihn von einem Weltprinzen zum Knecht Gottes. Und darum ist es umso gewichtiger, dass er seinen Brief beginnt mit diesen Worten. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er ist nicht mehr königlicher Ratgeber. Er ist Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er nennt sich nicht Bruder Jesu, noch oberster Verwalter. Er ist ein Knecht, ja ein Sklave von Jesus. Er gehört ihm mit seinem ganzen Leben. Und er vertraut ihm und folgt ihm und hört auf ihn. Die erste Lektion aus dem Leben Jakobus ist also, glaube und vertraue Jesus. Nicht nur, dass er der König und Retter ist, sondern auch, was für ein König und Retter er ist. Vertraue auf seine Rettung und vertraue auf seinen Weg. Oh, wir sind leicht versucht zu sagen, Jesus vorzuschreiben, wie er uns zu helfen hat, was für ein Retter er für uns sein soll, ein Retter von finanziellen Nöten, ein Retter von Krankheiten, ein Retter von irgendwelchen unbequemen Situationen. Dass wir Jesus vorschreiben wollen, wie er denn in dieser Welt beliebt und bekannt werden könnte? Aber Jakobus musste lernen, und du und ich, wir müssen lernen, Jesus als Herrn anzunehmen. Dass er unser König ist. Dass er der Retter ist von dem, wo wir wirklich Rettung brauchen. Und das ist unsere Sünde. Unseren Eigensinn, unseren Egoismus, unseren Stolz, unsere Selbstsucht, unser Vertrauen auf unsere eigenen Wege, unser Vertrauen auf unsere eigene Weisheit, unsere gottlose Selbstgenügsamkeit, von dieser falschen Überheblichkeit oder dem Vertrauen auf unsere eigenen Werke und unseren eigenen Verstand. Ist Jesus dein Herr und Retter von deinen Sünden, von deinem sündigen und natürlichen Wesen? Ist er dein Retter? Jesus ist gestorben, nicht wegen einer falschen Berufung darauf, dass er der König der Juden ist. Er ist gestorben, um als König für die Sünden seines Volkes zu sterben. Und wenn du ein Knecht Jesu bist, dann ist er für deine Sünden gestorben. Und dann kannst du dem Auferstandenen begegnen. Nicht leiblich und sichtbar, wie es bei Jakobus noch der Fall war, aber doch in Geist und in Wahrheit. Und du kannst diese Veränderung, diese Bekehrung, dieses neue Leben, diese völlige Verwandlung erfahren, wie Jakobus sie erfahren hat. Von einem Weltprinzen zu einem Knecht Gottes. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Steckt da ein bisschen Erfahrung mit drin? Wie schnell war er zum Reden und wie langsam zum Hören? Oder Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und in Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Vertraue auf Jesus, folge ihm nach, höre und glaube und gehorche seinem Wort. Lasst uns von Jakobus lernen, Buße zu tun und zu glauben, indem wir demütig hören und auch tun, was Jesus sagt. Zweitens, Weisheit, Navigator durch unruhige Gewässer. Wenn zwei Stromschnellen aufeinandertreffen, dann kann es im Wasser schnell gefährlich werden. Selbst geübte Schwimmer oder Seeleute können in Not geraten, weil Wasser einem eine große Kraft bringen kann. Die frühe Gemeinde, sie hatte so manche Klippen zu umschiffen, so manche Spannungen und Stromschnellen auszugleichen, die nicht durch äußere Bedrängnisse allein kamen, durch Verfolgung oder dem Hass von außen, sondern durch Spannungen und Kräfte innerhalb der Gemeinde. Und zwar vor allem um die Frage, wo das Christentum entlang steuern soll, wer dazugehört, wogegen es abgegrenzt werden muss und wie solche Grenzen auszusehen haben. Jakobus spielt hier eine ganz bemerkenswerte Rolle als Navigator der Urgemeinde in den großen ersten Unruhen der wachsenden Gemeinde. 3 Jahre nach Paulus' Bekehrung, etwa 35 nach Christus, reist Paulus zum ersten Mal als Christ nach Jerusalem. Ihr wisst, er war vorher ein Verfolger der Gemeinde, ein Pharisäer, der Christus und die Gemeinde verfolgte. Doch nach seiner Bekehrung, nach 3 Jahren, reist er nach Jerusalem. Und dort wird er mit großer Skepsis beobachtet. Die Gemeinde, sie weiß, oh, das war einer der schlimmsten und brutalsten Verfolger der Gemeinde. Vielleicht will er uns nur austricksen, vielleicht will er uns nur ausspionieren, vielleicht ist das irgendwie eine Falle. Und sie waren sehr, sehr vorsichtig. Aber Barnabas, er glaubt daran, dass Paulus wirklich zum Glauben gekommen ist, und er führt ihn zu den Aposteln, heißt es in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 9. Er führt ihn zu den Aposteln. Und in Galater 1, Vers 19 erklärt Paulus, wie das genauer aussah, dass er nämlich von den Aposteln damals nur Petrus sah, er nennt ihn Kephas, den aramäischen Namen, und Jakobus, den Bruder des Herrn. Das ist bemerkenswert, oder? Also nur kurze Zeit nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu befindet sich Jakobus in einer der wichtigsten Stellungen in der frühen christlichen Gemeinde in Jerusalem, von wo aus alles ausging. Wahrscheinlich hat Jesus ihn in besonderer Weise beauftragt, Apostel und damit Zeuge seiner Auferstehung zu sein. Und schon bei dem ersten Besuch gab es, schon bei dem ersten Besuch von Paulus gab es einige Streitereien zwischen Paulus und einigen Judenchristen. Und Jakobus und Petrus, sie schicken ihn wieder nach Tarsis, dass sich da nicht zu große Spannungen entwickeln. Aber es ist bemerkenswert. Barnabas führte ihn zu den Aposteln, um hier zu prüfen, ist Paulus wirklich zum Glauben gekommen? Und wer waren die Apostel? Petrus und Jakobus, der Bruder des Herrn. Nach der ersten großen Missionsreise von Paulus und Barnabas besuchen sie etwa 48 nach Christus ein weiteres Mal Jerusalem. Und in Galater 2, Vers 9 beschreibt Paulus, dass er die Säulen der Gemeinde dort traf. Ein Bild von einem Tempel. Die Gemeinde als der neutestamentliche Tempel Gottes. Und der fußte, der basierte auf vor allem 3 Säulen in Jerusalem. Wer waren diese Säulen? Erstens Jakobus. Zweitens Kephas, also Petrus. Und drittens Johannes. Und dieser Jakobus kann nur der Bruder des Herrn sein, weil der Jünger Jakobus zu der Zeit schon gestorben ist. Er wurde hingerichtet. Es entstand nämlich zunehmend Unruhen und Unstimmigkeiten, sowohl politisch von außen, aber auch innerhalb der Gemeinde, wie denn die Heidenmission überhaupt zu sehen ist. Wie das, was Paulus und Barnabas da tun, wie steht die Gemeinde in Jerusalem dazu? Gibt es da irgendwie ein offizielles Statement? Und darum besuchen sie die Säulen der Gemeinde, Jakobus, Petrus und Johannes. Und Paulus, er beruft sich nun auf den Handschlag der Gemeinschaft, den Jakobus ihm gab und die anderen. Und damit gab es die offizielle Bestätigung, dass Jakobus den Juden dienen soll, aber Paulus und Barnabas das Evangelium zu den Nationen verkünden sollen. Und es gab einen Handschlag der Gemeinschaft, um deutlich zu machen, ja, wir stimmen überein. Das ist offiziell auch nach unserem Wunsch. Wir arbeiten zusammen. Jakobus wird sogar vor Petrus und Johannes genannt. Es war eine echte Autorität in strittigen Fragen. Er war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Nun, das Ganze spitzt sich aber weiter zu als Glieder der Gemeinde in Jerusalem, die von Jakobus geleitet wurde, nach Antiochia gehen und dort lehren, alle Christen müssten sich beschneiden lassen, wenn sie gerettet werden wollen. Und Petrus ist dort gerade in Antiochia, besucht Paulus und Barnabas und freute sich an dem, was er dort sah. Und dann glaubte er, dass diese Leute aus Jerusalem, waren Pharisäer, die aber Christen waren. Er glaubte, dass Jakobus sie gesandt hatte. Und er hatte solch einen Respekt vor Jakobus, dass er all seine eigentlichen Überzeugungen verleugnet und sich in falscher Weise absondert von den Heidenchristen, um diese Judenchristen zu empfangen. Und das führt zu einem erneuten Besuch in Jerusalem ein Jahr später, wo die Apostel und Ältesten zusammenkommen, um über diesen großen Konflikt zu diskutieren. Und auf diesem sogenannten Apostelkonzil, auf dieser großen Beratung, wie jetzt überhaupt diese große Frage zu verstehen ist, wie sollen Heidenchristen, wie stehen sie zum Judentum, wie stehen sie zur Gemeinde, was müssen sie tun, was muss man von ihnen fordern, damit sie wirklich gerettet werden können, damit sie wirklich Anteil haben an dem neuen Bund, an dem Heil in Christus, dass Jesus auch ihr König ist, dass er ihr Herr ist. Da erfahren wir in Apostelgeschichte 15, dass Petrus erstmal beginnt und er berichtet, wie Gott ihm ja in der Begebenheit von Cornelius eigentlich gelehrt hat, dass die Nationen rein sind und auch zur Gemeinde dazugehören, wenn sie glauben. Dass also all diese Vorkehrungen des Zeremonialgesetzes nicht mehr nötig sind. Und dann berichten Paulus und Barnabas, wie Gott ihre Mission mit Zeichen und Wundern und wahren Glauben bestätigt hat. Die Leute haben sich wirklich bekehrt, sie sind wiedergeboren und Gott hat es bestätigt mit großer Kraft und Macht. Und zuletzt, wer meldet sich zu Wort? Jakobus. Wir lesen das in Apostelgeschichte 15 ab Vers 13. Hier heißt es, als Paulus und Barnabas, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, das ist von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihm predigen, der er an jedem Sabbat in der Synagoge gelesen wird. Jakobus ist derjenige, der diesen Konflikt mit Autorität und Weisheit zu schlichten weiß. Er urteilt, und das zeigt das Gewicht seines Wortes, aber seine eigentliche Autorität kommt von der Schrift. Er zitiert Amos 9 und er legt es aus, dass es völlig mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dass das Heil zu den Nationen geht. Dass das von jeher der Ratschluss Gottes war. Und damit schafft er es, den Konflikt zwischen den Judenchristen in Jerusalem und den Heidenmissionaren zu besänftigen. Er initiiert einen Brief, der von allen Aposteln und Ältesten und Missionaren mitgetragen wird, der sogar die Bestätigung des Heiligen Geistes bekommt, in dem die Gemeinden aufgefordert werden, jegliche Form des Götzendienstes zu meiden, was tatsächlich unrein macht. Aber da, wo Menschen zum Glauben kommen, wo sie den Namen des Herrn anrufen und nicht einen Götzen, da sollen ihnen nichts weiter auferlegt werden, da sollen sie nicht weiter beunruhigt werden. Weder Beschneidung noch sonstige jüdische Zeremonien werden ihnen auferlegt. Beeindruckend. Er führt hier mit großer Weisheit diesen Konflikt zu einem persönlichen Ende. Und bei Paulus' letzter Jerusalemreise, 57 nach Christus, trifft er wieder Jakobus. Und der nimmt ihn freundlich auf und er verherrlicht Gott, als er von den Missionsberichten hört. Er hat wirklich eine Freude daran zu hören, was Christus wirkt in den Nationen. Er freut sich an dem, was er hört von Paulus. Aber es haben sich viele Juden bekehrt, die nach wie vor großen Wert auf das Gesetz legen und den Juden zeigen wollen, dass Christen wahrhaftig das Gesetz befolgen, dass sie eine viel kräftigeres Verständnis vom Gesetz haben, dass sie nicht gesetzlos sind. Paulus wird in diesen Kreisen nach wie vor aber mit falschen Vorwürfen versehen. Also selbst unter den Christen in der frühen Gemeinde, da gab es so manche üble Nachrede. Gerade Paulus hatte keinen besonders guten Ruf in Jerusalem. Und Jakobus weiß, dass Paulus das Gesetz achtet. Er stimmt nicht ein mit diesen Vorurteilen. Und auch wenn Paulus zu Recht lehrt, dass die Zeremonialgesetze für die Heiden nicht gelten, weiß er, dass Paulus kein falsches Verständnis des Gesetzes hat. In der damaligen Zeit stand aber der Tempel noch. Und für etwa 40 Jahre waren die Christen noch eng verbunden mit der jüdischen Gesetzestreue in Jerusalem. Jakobus rät Paulus darum, für die Opfer und die Gelübde einiger Brüder zu bezahlen, um so die falschen Vorwürfe auszuräumen. Und Paulus hatte selbst in Korinth ein Gelübde erfüllt und wollte sowieso zum Tempel, um dieses Gelübde nun auch offiziell zu beenden. Wir sehen also hier wieder, wie bedacht und weise und sanftmütig und friedsam Jakobus bemüht ist, die Spannungen abzubauen. Das war übrigens durchaus in Ordnung für die Christen damals auch sozusagen den Tempeldienst noch mitzuerleben. Sie konnten für eine gewisse Zeit der Überlappung bis zur Tempelzerstörung 70 nach Christus, konnten sie den Vorschatten mit der Realität vergleichen, wenn man so will. Paulus macht das. Er erfüllt ein Gelübde, er geht zum Tempel und auch Jakobus und die Gemeinde in Jerusalem, sie waren noch eng verbunden mit den Zeremonien und den Tempeln, obwohl sie eine ganz andere Haltung dazu bekommen hatten, obwohl sie verstanden haben, wie Christus es erfüllt hat. Und erst 70 nach Christus hat Gott dem dann ein Ende bereitet und klar gemacht, so jetzt muss es hier getrennte Wege gehen. Aber wir sehen hier bei Jakobus in dieser spannungsreichen Zeit, in dieser Zeit, wo auch so viel auf dem Spiel stand, war er es, der herausragte an Weisheit und an einem Leitungsvermögen, an einer Autorität, die er hatte, um die Gemeinde in dieser schweren Zeit zu führen, wo es sowohl äußerlich als auch innerlich große Spannungen gab. Er hat Verständnis und Sympathie für beide Seiten. Er konnte Paulus verstehen und er verherrlichte Gott über das, was Gott durch Paulus getan hat. Aber er konnte auch die Juden verstehen, die eine große Liebe zum Gesetz hatten und gerne auch den anderen Juden zeigen wollten, was es heißt, Christus zu folgen und damit das Gesetz nicht nur äußerlich, sondern vielmehr dem eigentlichen Wesen nach folgen zu wollen. So wie Jesus es auch tat. Jakobus ist ein rechter Vermittler. Er bleibt ruhig und besonnen und sanftmütig und er hält so die Gemeinde zusammen. Jakobus ließ sich von keiner Partei vereinnahmen. Weder von Paulus und den Heidenmissionaren noch von den Pharisäern, die zum Glauben gekommen sind, sondern er erkannte seine Verantwortung für die Gemeinde in Jerusalem, aber auch das Werk Gottes in der Mission. Er schaffte die Grundlage dafür, dass eine der größten Herausforderungen der frühen Gemeinde bereinigt werden konnte, im Frieden vorangebracht werden konnte. Nun, wir kennen aus der Apostelgeschichte, dass Paulus trotzdem zu Unrecht fälschlicherweise verurteilt wurde, gefangen genommen wurde und so weiter. Aber wir können von Jakobus lernen, zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes nach Weisheit zu suchen. Nicht um Menschen zu gefallen oder um Macht und Autorität auszuüben, sondern um Frieden zu stiften und Streit zu vermeiden. Vor allem, wenn wir beachten, wie fehlerhaft und unausgewogen wir selbst oft sind und wie leicht wir unsere Meinung und unser Verständnis über andere setzen. Jakobus wusste das aus eigener Erfahrung. Aber gerade das brachte ihn zu einer Suche nach der Weisheit von oben. Und wir brauchen Weisheit von oben. Wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der gerne gibt. Jakobus war jemand, der offensichtlich schnell, sogar von den 12 Aposteln und auch von Paulus und Barnabas anerkannt war als jemand, der nicht eigennützig oder selbstbezogen ist, sondern ein weiser Friedensstifter, ein Navigator durch unruhige Gewässer. Von Christus beauftragt, in Jerusalem die Gemeinde zu leiten in einer der schwersten Zeiten. Darum ist es so bedeutsam, wenn Jakobus in Jakobus 3, Vers 13 schreibt, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut die Weisheit, in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir können von Jakobus lernen, nach dieser Weisheit von oben zu fragen. Und drittens, Liebe. Harte Knie und ein weiches Herz. Paulus gibt uns in Galater 2, Vers 9 und 10 noch einen interessanten Hinweis der liebevollen Sorge von Jakobus, als er ihn dort trifft. Und heißt es, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Jakobus ist sehr um die Armen und die Benachteiligten bekümmert. Das finden wir auch immer wieder in seinem Brief. Er ist ein Mann, der das Gesetz Gottes liebt und der den Ruf einer außergewöhnlichen Gerechtigkeit hat. Frühe Kirchenväter berichten übereinstimmend, dass Jakobus selbst von den Juden der Gerechte genannt wurde. Jakobus, der Gerechte. Unter seiner Leitung bekehrten sich sogar viele Pharisäer zu Christus, weil sie an Jakobus eine wahre Frömmigkeit sahen und glaubten an Jesus, dem Christus. Doch anders als die Pharisäer, die wir in den Evangelienberichten kennenlernen, mit ihrer gesetzlichen und selbstgerechten Verständnis des Gesetzes, lebt Jakobus es aus, wie Jesus es vorgelebt hat. Eine Gerechtigkeit mit Liebe. Die Pharisäer in den Evangelienberichten sind lieblos. Sie ärgern sich überall, wo Jesus Kranke heilt oder irgendwie Leuten Gutes tut, weil sie sagen, das passt nicht zum Sabbat und so weiter und so fort. Aber hier, Jakobus ist jemand, der wirklich ein Eiferer für das Gesetz ist, aber voller Liebe, voller Mitleid, voller Erbarmen für die Armen. Nicht selbstgerecht, um sich über die anderen zu erheben, sondern voller Geduld und Barmherzigkeit Er hat die Gebote beachtet, aber dennoch mit großer Liebe und Barmherzigkeit die Leidenden und die Kranken gesehen, sich ihrer angenommen, wofür die meisten Gesetzeskundigen seiner Zeit kalt und herzenshart waren. Aber Jakobus, er hatte ein weiches und ein weites Herz. Er ist bereit, sich für die Armen und Leidenden einzusetzen. Und als die Spannungen um Jerusalem größer wurden, politisch die Gemeinde immer mehr auch bedrängt wurde und selbst Petrus nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis Jerusalem verlässt, in Apostelgeschichte 12 erfahren wir, da richtet er noch Grüße an Jakobus aus. Ja, berichtet dies dem Jakobus, sagt er, und er geht an einen anderen Ort. Jakobus, er weiß, Jakobus wird bleiben. Jakobus wird hier standhalten. Gott beruft mich an einen anderen Ort, aber er weiß, Jakobus, er wird sich weiter um die Gläubigen in Jerusalem kümmern. Er wird sich sorgen, sodass die Apostel frei waren, dem Missionsbefehl zu folgen. Petrus ging ja später nach Rom, Johannes nach Ephesus. Aber Jakobus, er hat gelernt, dass Leiden und Versuchungen und Bedrängnisse zum Reich Gottes in dieser Welt dazugehören. Nicht so, wie er sich das früher ausgemalt hat, ein Prinz zu sein in einem neuen Jerusalem, in einem neuen Königreich Israels wie bei Salomo, sondern er hat von Jesus gelernt, welche Bedeutung und welche Kraft die Liebe hat und die Barmherzigkeit, selbst inmitten von Leid und Bedrängnis und Not. Ja, dass das zum Reich Gottes gehört, zu diesem messianischen Reich, welches Christus aufgebaut hat. Er übte praktische Liebe, suchte den Menschen zu helfen, nicht allein mit tröstenden Worten, sondern mit praktischer Hilfe und mit weisem Rat. Und außerdem liebte er, indem er regelmäßig für das jüdische Volk betete. Der frühe Kirchenhistoriker Eusebius, er zitiert einen jüdischen Christen aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, Hegesippus hieß der, der neben so manchen zugegeben, so manchen Übertreibungen, aber auch über Jakobus Folgendes berichtet. Man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er der Gerechte genannt. Er war ein Oblias, was im Griechischen Stütze und Halt des Volkes heißt. 62 nach Christus, da nutzte der hohe Priester Hannas, das war übrigens der Sohn von dem Hannas, den wir bei dem Prozess gegen Jesus erleben, er benutzte ein politisches Vakuum, weil der Statthalter Festus gestorben ist, 62 nach Christus, der ja auch Paulus gefangen hielt, um Jakobus zu Tode zu verurteilen, obwohl er eigentlich gar kein Recht dazu hatte, eine Todesstrafe zu vollziehen. Aber weil gerade der Statthalter nicht da war und der Neue noch nicht angekommen war, ließ er Jakobus steinigen. Und nach Hegesippus rief ein Priester, während Jakobus gesteinigt wurde, "Haltet ein! Was tut er? Der Gerechte betet für euch." Während er gesteinigt wurde, dem Zeugnis von Hegesippus nach, betete er für seine Peiniger. Und Hegesippus kommentiert weiter, Jakobus war so bewundert und allgemein wegen seiner Gerechtigkeit so gefeiert, dass selbst die Juden, soweit sie noch klar dachten, glaubten, das erwähnte Vorgehen gegen ihn sei die Ursache der bald auf seinen Martertod erfolgten Belagerung von Jerusalem gewesen. Nur in dem blutigen Frevel, den sie an ihm begangen hatten, sahen sie den Anlass ihres Schicksals. Also sie glaubten, 70 nach Christus, die Zerstörung, die Eroberung der Römer und die Zerstörung des Tempels, es hat alles damit zusammengehangen, dass sie Jakobus den Gerechten getötet haben. Ähnliches berichtet auch Josephus, einer, der sogar Zeitzeuge war. Jakobus war voller Liebe bis zuletzt, weil er von der Liebe Jesu ergriffen war. Jakobus hatte harte Knie und ein weiches Herz. Er war ein Beter und jemand, der Liebe übte für die, die in Not waren, die leiden. Er war bereit mitzuleiden, wo es nötig war. Nun, wie zeigt sich unser Glaube? Zeigt sich unser Glaube in der Liebe zueinander, dass wir umeinander besorgt sind, dass wir füreinander beten? Jakobus mahnt sehr deutlich, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und das war sicherlich Inhalt so mancher Predigten, die er in Jerusalem hielt, gerade auch bei den vielen Pharisäern. Euer Glaube ohne Werke ist tot. Rechtgläubigkeit ohne Liebe ist wertlos. Aber da, wo der Glaube in Liebe tätig wird, da dient es zur Ehre Gottes. Da seid ihr Knechte des Königs Jesus. Lasst uns nach einem mitfühlenden Herzen streben und um Liebe bitten, die uns wiederum ins Gebet und auch zum Nächsten führt. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Dazu helfe uns Gott. Amen.